zwischen 3 und 6 werden sie dann aber auch zu immer stärker Geschlechtsstereotyp. Also die Geschlechtsstereotype, ich fange an zu unterscheiden, ja, das ist ein Junge, das ist ein Mädchen, und fange dann auch an, Rollen dazu. Jungs spielen mit Autos, Mädchen spielen mit Puppen, und das verstärkt sich immer mehr, dass die Kinder so in dem Alter, wenn sie in den Kindergarten kommen oder in die Schule kommen, eigentlich so am konservativsten sind, so das traditionellste Muster haben. Das hat sich dann gefestigt, so macht man das, weil die Kinder in dem Alter noch nicht sehr flexibel sind in Bezug auf so ihre kognitiven Fähigkeiten. Kognitive Flexibilität entwickelt sich bis ins junge Erwachsenenalter. Halten sie an diesen Rollen, die sie gelernt haben, erstmal rigide fest. Ja, so ist das, so hat das zu sein. Deswegen dividieren die sich auch auseinander, und die Jungs spielen mit Jungs und die Mädchen spielen mit Mädchen.
Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela
und Romina von Women's Guide.
Heute möchte ich gleich mit einer kleinen Anekdote einsteigen. Das ist zwar schon ein bisschen her, das war letztes Jahr an Ostern. Ich war einkaufen im Coop und vor mir war eine Mutter mit einem Kind und hat eine Zeichnung abgegeben. Es gibt ja immer wieder solche Aktionen, wo Kinder etwas ausmalen können und dann bekommen sie etwas dafür, wenn sie das abgeben. Und es gibt dann auch so Wettbewerbe, wo sie etwas gewinnen können. Und diese Mutter hat 2 Zeichnungen an der Kasse abgegeben, und das eine Kind war da, das andere nicht. Und das Kind, das nicht anwesend war, wusste ich ja nicht, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Und die Kassiererin fragte dann explizit, ist es ein Mädchen oder ein Junge, der das gezeichnet hat? Und die Mutter meinte dann, ja, es ist ein Junge. Und dann hat er dann einen Osterhasen erhalten, der blau verpackt war. Und wäre es ein Mädchen gewesen, hätte er einen pink verpackten Osterhasen bekommen. Und ich musste mir auf die Zähne beißen. Ich war hinter dieser Mutter und wollte schon etwas sagen zur Gleichstellung und überhaupt und Geschlechterfragen, aber ich habe es mir dann, habe es mir verkneift, etwas zu sagen, aber habe mich dann gefragt, wieso man das so fest auch noch steuern muss, pink und hellblau. Und es ist ja immer noch so eine Tatsache, dass eben schon kleine Kinder in gewisse Rollenbilder gesteckt werden. Also ich bin ein Junge, ich bekomme einen hellblau verpackten Osterhasen und eben keinen pinken. Ich werde auch nicht gefragt, was mir besser gefällt. Und so kommt es eben, dass pink und rosa oft für Mädchen reserviert ist und blau eben für die Jungen. Und uns von Women's Guide beschäftigt das schon lange, wie dann eben auch diese Rollenbilder entstehen, dass man gewisse Merkmale den Jungen oder Mädchen zuschreibt, und man liest auch zum Glück immer mehr, und es ist auch immer mehr im öffentlichen Diskurs, dass sich eben auch Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene weder noch einer Geschlechterrolle zuschreiben. Ich habe kürzlich Zahlen von Deutschland gelesen, dass 3,3% der Jugendlichen sich im Geschlecht so unwohl fühlen, dass sie das Geschlecht ändern wollen. Also das ist nicht zu verachten, diese Zahl. Und deshalb wollen wir heute diesen Klischees einmal ein bisschen auf den Grund gehen und auch erfahren, was man als Bezugsperson von Kindern tun kann, diesen Geschlechterrollen vielleicht möglichst offen entgegenzugehen und wie man das vielleicht nicht schon so vorspuren sollte. Und deshalb freuen wir uns ganz herzlich, einen spannenden Interviewgast zu haben, Moritz Daum. Er ist Entwicklungspsychologe an der Universität Zürich. Moritz, schön, dass du da bist. Wir freuen uns ungemein.
Vielen Dank für die Einladung.
Moritz, wir haben dich entdeckt, kann man so sagen, in einem Einstein SRF-Einstein-Beitrag vom 5. November 2020. Damals hast du dort mitgearbeitet zum Thema die Macht der Geschlechterrollen. Wir haben dich dort gesehen und dachten, wir möchten unbedingt mit dir näher darüber sprechen, wie sich eben diese Geschlechterrollen auch bilden. Und zuerst möchten wir aber mit dir beginnen. Du bist Entwicklungspsychologe. Erzähl uns mal, wie du dazu gekommen bist und wer du sonst noch bist.
Ja, ich bin also vielleicht zunächst einmal das Wichtigste in meinem Leben, glaube ich, Vater von drei Kindern. Zwei Mädchen, einem Jungen, alle drei mittlerweile in der Pubertät, 12 bis 17 im Moment, die Älteste wird 18. Bin glücklich verheiratet, wohne ein bisschen außerhalb auf dem Land, was ein Privileg ist, spannend ist. Wir waren jetzt gerade in größeren Städten wieder und es war sehr spannend, so diesen Unterschied zu sehen. Ich bin Entwicklungspsychologe, ich finde das ein ganz großartiges Fachgebiet. Ich habe Psychologie studiert, nachdem ich mich zuerst in der Biologie versucht habe. Und bin dann mehr zufällig über den damaligen Lehrstuhlinhaber Fritz Wilkening auf die Entwicklungspsychologie gestoßen, fand das ein unglaublich faszinierendes Fach und bin dann da hängen geblieben, habe bei Fritz Wilkening in der Entwicklungspsychologie auch promoviert, war dann längere Zeit in Deutschland, in Leipzig und in München am Max-Planck-Institut, habe mich dort habilitiert und habe das Glück gehabt, dann meinen Doktorvater hier in Zürich beerben zu dürfen. In der Entwicklung oder was die Entwicklung angeht, ist für mich das Faszinierende, dass die Entwicklungspsychologie das ganze Fachgebiet der Psychologie abdeckt, aber immer unter dem Aspekt der Veränderung teilweise mit dem Lebensalter korreliert, teilweise aber auch an kritische Lebensereignisse gekoppelt. Es bauen sich Dinge auf, es stabilisieren sich Dinge, es bauen sich Dinge ab. Es sind verschiedene Veränderungsprozesse über die gesamte Lebensspanne. Und diese zu beobachten, diese zu studieren, versuchen herauszufinden, kann man das beeinflussen oder was beeinflusst die Entwicklung, das ist für mich ein ganz faszinierendes Fachgebiet. Und das ausüben zu dürfen und immer wieder auch die Gelegenheit zu haben, mit anderen darüber zu sprechen, an der Uni oder auch wie hier im Podcast, ist für mich ein großes Privileg und freut mich sehr.
Vielen Dank, ist auch für uns ein Privileg, mit dir zu sprechen. Lass uns gleich einsteigen. Angela hat es im Intro schon erwähnt, diese Geschlechterrollen sind sehr vorgefertigt. Man hört immer wieder, dass sich mehr und mehr Eltern und andere Bezugspersonen eben damit auseinandersetzen und dem ein bisschen entgegensteuern wollen. Warum ist das immer noch so, dass diese Rollenbilder zum Schluss so zementiert sind und werden?
Das ist eine sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil es nicht den einen Faktor gibt, der diese Rollenbilder bekräftigt oder zu diesen Rollenbildern führt. Und es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Es gibt einerseits einen biologischen Erklärungsansatz, der davon ausgeht, dass Jungs und Mädchen nun mal einfach anders sind von den Chromosomen, von den Hormonen, die ausgeschüttet werden. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Spielverhalten sehr früh schon sich unterscheidet. Jungs ein bisschen mehr dieses Rough and Tumble Play, nennt man das im Englischen, ausführen. Mädchen eher soziale Spielweisen zeigen. Und man findet das interessanterweise nicht nur beim Menschen, man findet das bei Nagetieren, bei Ratten, man findet das bei Schimpansen, bei Rhesusmakaken. Sodass man nicht einfach sagen kann, das ist eben sozialisiert, sondern es gibt da eine biologische Grundlage. Das auf die Biologie zu reduzieren, wäre aber viel zu einfach, weil diese Rollenbilder natürlich auch in Erwartungen von Eltern und von der gesamten Gesellschaft stecken. Jetzt kann man sich als Eltern darauf vorbereiten, sagen, wir möchten unsere Söhne und unsere Töchter möglichst gleich erziehen. Das ist schön, aber das Elternhaus ist halt einer von vielen Einflussfaktoren. Die Kinder kommen relativ bald in den Kindergarten, dort werden sie mit anderen Freundinnen und Freunden zu tun haben, mit Lehrpersonen, sie werden vielleicht andere Familien besuchen, sie haben Omas, Opas, Tanten, Onkels, die alle ihre eigenen Erwartungen, ihre eigene Weltsicht mit reinbringen. Und es gibt welche, die sind, sagen wir mal, liberaler, was die Geschlechterunterschiede angeht. Und es gibt welche, die sind konservativer. Und das kommt aber alles dazu. Dann wird auch einfach die noch nicht mal bewusst transportierte Geschlechtsunterschiede, dass es nach wie vor relativ häufig ist, dass der Mathematiklehrer ein Mann ist, und eben als oder insgesamt in den Naturwissenschaften viele Männer Lehrpersonen sind und dann einfach auch dieses Rollenbild geprägt wird. Wenn Frauen als Mathematiklehrerinnen agieren, dann sieht man, okay, das ist eine Möglichkeit und sonst wird dieses Bild, Mathe ist für Jungs, Sprache ist für Mädchen, wird möglicherweise einfach durch das Geschlecht der Lehrpersonen, die man hat, beeinflusst. Also wenn man das versucht zusammenzufassen, ist es ein sehr multidimensionales Konstrukt, was diese Geschlechterrollen beeinflusst und was sich, wenn man versucht, das zu reflektieren, natürlich verändern lässt, aber das ist ein sehr langsamer Prozess, weil man eben nicht nur seine eigenen Einstellungen ändern müsste und seine eigenen Erwartungen, sondern im Prinzip die der gesamten Gesellschaft, in der man sich bewegt.
Und ab welchem Alter können das Kinder überhaupt erkennen, dass es da verschiedene Geschlechterrollen oder Zuschreibungen gibt und das dann wirklich auch verinnerlichen?
Die Geschlechtsidentität ist etwas, was sich sehr, sehr früh schon beginnt zu entwickeln. Also man findet zum Beispiel, dass schon im ersten Lebensjahr die Kinder Stimmen unterscheiden. Sie unterscheiden Stimmen innerhalb des Geschlechts, von der Mutter zum Beispiel zu anderen Frauen. Das können sie im Grunde direkt nach Geburt, weil die Kinder die Stimme der Mutter im Mutterleib schon hören. Die Kinder hören, lernen das auch, familiarisieren sich an diese Stimme. Sie fangen dann auch an, männliche Stimmen von weiblichen Stimmen zu unterscheiden im ersten Lebensjahr. Wobei das nicht heißt, dass die Kinder wissen, das ist jetzt ein Mann und das ist eine Frau, sondern die Stimmen unterscheiden sich halt einfach auf qualitative Art und Weise. Die eine ist ein bisschen dunkler, ist ein bisschen tiefer von der Stimmlage und dieser Unterschied wird erkannt. Die Kinder fangen dann aber erst so im Alter von 2, 2,5 Jahren an, auch so ein Verständnis für Geschlecht zu entwickeln, dass es also Jungs gibt und dass es Mädchen gibt. Und dass man vielleicht auch zu einer gewissen Gruppe gehört. Sie fangen im Alter so von 2,5 Jahren an, Geschlechter zu benennen, also zu erkennen, okay, das ist ein Junge und das ist ein Mädchen. Interessant ist da aber, dass das noch nicht konstant ist. Also man hat noch keine sogenannte Geschlechtskonstanz. Also durch Abschneiden der Haare kann zum Beispiel ein Mädchen zum Jungen werden, durch Anziehen eines Rockes könnte auch ein Junge zu einem Mädchen werden. Das etabliert sich erst sehr viel später, so anfangs Schule, dass dann das Geschlecht auch konstant wird. Die Kinder werden so über die ersten, sagen wir mal, so zwischen 3 und 6, werden sie dann aber auch zu immer stärker Geschlechtsstereotyp. Also die Geschlechtsstereotype, ich fange an zu unterscheiden, ja, das ist ein Junge, das ist ein Mädchen. Und fange dann auch an, Rollen dazu. Jungs spielen mit Autos, Mädchen spielen mit Puppen. Und das verstärkt sich immer mehr, dass die Kinder so in dem Alter, wenn sie in den Kindergarten kommen oder in die Schule kommen, eigentlich so am konservativsten sind, so das traditionellste Muster haben. Das hat sich dann gefestigt, so macht man das. Weil die Kinder in dem Alter noch nicht sehr flexibel sind in Bezug auf so ihre kognitiven Fähigkeiten, kognitive Flexibilität entwickelt sich bis ins junge Erwachsenenalter, halten sie an diesen Rollen, die sie gelernt haben, erstmal rigide fest. Ja, so ist das, so hat das zu sein. Deswegen dividieren die sich auch auseinander und die Jungs spielen mit Jungs und die Mädchen spielen mit Mädchen. Insbesondere, wenn es etwas größere, wenn es größere Gruppen sind, wo man viel Auswahl hat. Ja, zu Hause im Nachbarskreis sind vielleicht nebendran wohnt ein Mädchen und weitere Kinder gibt es nicht, dann spielt man. Ist das überhaupt kein Problem, aber wenn das so größere Gruppen ist, dann teilt sich das sehr streng oft auf in Jungs und in Mädchen. Vielleicht mal so viel dazu.
Oft hört man ja, dass Mädchen sprachbegabter sind und die Jungen eben besser in Mathematik sind. Das hast du vorhin auch angetönt, dass es da eben auch subtil, ganz unbewusst dazu führen kann, wenn der Lehrer ein Mathematiklehrer ist und eben keine Lehrerin. Nun interessiert uns, ist das wirklich so? Gibt es Forschung, die zeigt, dass Jungen besser sind in diesen Fächern wie Naturwissenschaften und Mathematik, also diese MINT-Fächer als Mädchen, was jetzt nicht sozialisiert ist, also dass es wirklich so, ich sage jetzt mal, harte biologische Fakten gibt, dass Jungen besser rechnen können und Mädchen besser in der Sprache sind?
Nee, das gibt's nicht. Wenn man das Gehirn von Jungs und von Mädchen oder später im Erwachsenenalter von Männern und Frauen anschaut, dann kann man nicht, indem man einfach zwei Hirnscans nebeneinander legt, sagen, das ist ein typisches Frauengehirn und das ist ein typisches Männergehirn. Und so gibt es auch nicht die Tatsache, dass Jungs in Mathematik und Mädchen in Sprache per biologischer Determiniertheit besser sind. Das sieht man einerseits daran, dass wenn die Kinder in die Schule kommen, es oft keinen Unterschied gibt in den Fächern, dass Mädchen sogar in Mathematik etwas besser sind als die Jungs. Was man findet, ist, dass Mädchen sehr oft tatsächlich sprachlich begabter sind als Jungen. Aber da gibt es durchaus Erklärungsversuche, die das darauf zurückzuführen, dass quasi die Eltern schon die Erwartung haben, Mädchen sind sprachlich begabter als Jungen. Das führt dazu, dass mit Mädchen mehr gesprochen wird als mit Jungen. Das führt, und wenn man weiß, dass dass der Sprachinput, das Sprechen, auch das Sprechen lassen, das Interagieren ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Sprachentwicklung ist, dann ist es nicht verwunderlich, dass das im Ergebnis die Mädchen besser sprechen als die Jungs. Und dieser Sprachvorteil kann auch dazu führen, dass die Mädchen dann in Mathe besser sind als die Jungs, wenn sie in die Schule kommen. Und dann kommt aber der Einfluss von Schule, von Gesellschaft, dass es plötzlich heißt, ja, Mathe, das ist etwas für die Jungs und Sprache ist etwas für die Mädchen. Das heißt, die Jungs fühlen sich plötzlich, quasi haben die Erwartung, okay, Mathe ist etwas, was ich kann, Sprache nicht, und die Mädchen genau das Umgekehrte. Und diese Erwartungen können Realität schaffen, dass dann Mädchen besonders motiviert sind in Sprachfächern, die Jungs besonders motiviert sind in naturwissenschaftlichen Fächern, was sich dann auf das Lernen auswirkt und was dann zu dieser Segregation tatsächlich führen kann. Wenn man das aufgreift, das ist eine interessante Entwicklung in den USA gerade, wo die MINT-Fächer sehr stark gefördert werden, insbesondere bei Mädchen, wo man sieht, dass diese Schere in der Leistung in Mathematik und Naturwissenschaften, dass diese geringer wird. Also dass die Mädchen wie wieder aufholen, weil sie durchaus gesagt bekommen und mit der Erwartung konfrontiert werden, dass Mathe nicht einfach die Jungsdomäne ist. Aber diese Erwartungen, ja, wenn man als Lehrperson, das geht ja nicht nur in Bezug auf Mathematik und Sprache, das gibt ganz viele andere Erwartungen, die transportiert werden, in Bezug auf soziale Herkunft zum Beispiel, dass Kinder aus sozial weniger ausgebildeten Familien kommen, da ist oft die Erwartung, ja, da wird die Leistung nicht so hoch sein wie bei der Tochter des Akademikers, wo man weiß, aha, das ist ein vielfältiges Umfeld, wo die Kinder drin aufwachsen. Und dann wird einem, wenn quasi die Anna aus dem Akademikerhaushalt etwas sagt, dann wird sie gelobt. Und wenn der Kevin aus dem Nicht-Akademikerhaushalt etwas sagt, dann wird so, aha, ja, der hat auch mal was gesagt. Und das führt zu dieser Erwartung, wenn ich etwas sage, dann ist das sinnvoll oder eben nicht. Und das kann bei Jungs und Mädchen genauso sein. Wenn die Anna dann in Mathematik mal aufsteckt und sagt, das Ergebnis ist so, dann sagt der Lehrer vielleicht, ah, tatsächlich, ja, das ist ja überraschend. Während wenn der Junge das sagt, dann ist das überhaupt nicht überraschend, der wird noch gelobt dafür. Ah ja, super, hast du wie immer gut gemacht. Und so sind das so subtile kleine Aspekte, die dann in das eigene Selbstbild integriert werden. Wenn ich das mache, da werde ich gelobt. Wenn ich das mache, da werde ich zwar auch gelobt, aber irgendwie so ein bisschen vielleicht unehrlicher oder weniger unterstützend. Und da baut sich dann eben diese Schere über. Das sind ja Jahre, nicht einfach Monate oder Wochen oder Tage. Dann wird das über die Jahre in das eigene Selbstbild integriert. sodass man wirklich dann irgendwann überzeugt ist, ja, Mathe, das ist tatsächlich nicht mein Fach. Das ist sogar auch meine älteste Tochter. Sie kommt nach Hause und sagt, Mathe, nee, das ist einfach, das kann ich nicht. Ich denke, warum? Was ist die Grundlage dafür? Nur weil du ein Mädchen bist, das lasse ich nicht gelten, weil du vielleicht einfach keine Lust hast drauf, das ist okay.
Sehr spannend, du hast eigentlich so beschrieben, wie es bei uns im Gymnasium war. Wir hatten dann die Jungsgruppe bei uns in der Klasse, die den Kopf eingezogen haben beim Deutschunterricht und beim Französisch. Und die Mädchen waren dann auch unter sich und waren sich ganz wohl in der Rolle, halt nicht gut in Mathe zu sein. Genau, und so hat man sich dann durchs Gymnasium gemausert. Jeder in seiner vorgefertigten Rolle, die dann halt auch wie immer wieder zementiert und bestätigt wurde. Nun habe ich das Gefühl, wenn wir von diesen Rollenunterschieden sprechen, dass es für Mädchen einfacher ist, Dinge zu tun, die vielleicht so jungenhaft sind, also ein bisschen aus diesem Rollenmodell auszutreten, jetzt mit dem Frauenfußball zum Beispiel, dann findet man es toll, wenn die Tochter vielleicht Fußball spielt. Hingegen, wenn jetzt Jungen etwas eher machen, was den Mädchen zugeschrieben wird, ins Ballett geht oder vielleicht mal einen Rock anziehen möchte, auch wenn vielleicht diese Geschlechterrollen schon etwas zementierter sind, dann wird das eher schon ein bisschen so belächelt oder man ja, findet es schon ein bisschen merkwürdig, dass der das jetzt macht. Ist das unsere Beobachtung, die sehr subjektiv ist, oder ist das etwas, das du auch feststellst, und wieso ist das so?
Das ist auch eine sehr spannende Frage, die Unterstützung findet, sowohl aus biologischer als auch aus sozialer Perspektive. Es gibt interessanterweise Studien, die sich angeschaut haben bei Rhesusaffen, mit was für Spielzeug die spielen. Und wenn man sich vorgelegt wurden Puppen und so Wheeled Toys, also irgendwie Spielzeug mit Rädern, also im Grunde Puppen und Autos. Bei Kindern findet man den Unterschied, dass zu quasi 90% die Jungs mit den Autos spielen und zu 10% mit den Puppen. Während bei den Mädchen ist der Unterschied zwar schon, dass die Mädchen mehr mit Puppen spielen, aber es ist so, also nicht mal 2/3 zu 1/3, also 60% zu 40%, so in der Größenordnung, werden die Puppen präferiert. Bei den Affen ist es genauso. Da sind die Affenjungs spielen viel mit den Autos und ganz wenig mit den Puppen, während die Mädchen, bei denen ist es ausgeglichen. Also scheint es hier irgendwie eine biologische Grundlage zu haben, die möglicherweise an den männlichen Geschlechtshormonen liegt. Es ist ja nicht so, dass männliche Geschlechtshormone nur bei Jungs zu finden sind, sondern einfach im größeren Verhältnis als bei Mädchen. Aber Mädchen haben das ja auch. Das ist die biologische Erklärung einerseits, aber es ist natürlich auch, findet man, dass Stereotyp Jungs gesagt wird, mit Puppen spielen, oder diese Erwartung, die ich gerne nicht teile, aber die man doch oft findet, Jungs spielen nicht mit Puppen, dafür mit Autos, während wenn Mädchen mit Autos spielen, ist das ein sehr ein Symbol der Stärke. Ja, etwas, also das geht ja dann so in die Sprache über, dass auch bei Frauen gesagt wird, sie hat ihren Mann gestanden. Ja, und das ist, wird mit etwas Positivem, mit einem Gefühl der Macht, der Stärke attribuiert, wo man gerne Frauen in Führungspositionen, ja, die sollen so handeln wie Männer, wo ich sagen muss, lass die Frauen in Führungspositionen doch so handeln, wie sie das selbst für gut halten. Ich glaube, das ist viel besser und viel friedensstiftender, als wenn sie versuchen, männlich zu agieren. Also das ist so die soziale Erwartung, die man dann auch hat. Frauen, die Fußball spielen, ja, das ist irgendwie, du bist dann, du kannst in der Gesellschaft besser bestehen, weil du diese männliche Art und Weise des Handelns und die männliche Stärke zeigst. So ist es die Kombination von den beiden, dass also die biologische Grundlage wie eine Art noch verstärkt wird durch die sozialen Erwartungen, die man an die Kinder hat, wo das einfach als etwas Positives angesehen wird bei den Mädchen. Und jetzt ganz Stereotyp, und ich spreche in Extremen und polarisiere etwas, und als sehr negativ oder nicht positiv, wenn die Jungs mit den Puppen spielen und diese weiche Art und Weise zeigen. Ich finde das mit dem Ballett, was ihr gesagt habt, etwas ganz, ganz Spannendes, weil wenn man sich anschaut, meine mittlere Tochter tanzt intensiv Ballett, dann ist das ja überhaupt nicht dieses Weiche und Weibliche, das ist Hochleistungssport, was die betreiben. Und ich finde es schade, dass dieser Hochleistungssport so in eine Ecke gedrängt wird, wo gesagt wird, ja, das hat mit Jungs nichts zu tun. Und wenn Jungs ins Ballett gehen, es sind ganz, ganz wenige, die in diesen ganzen Kursen zu finden sind, dann haben die, glaube ich, oft nicht ein ganz einfaches Leben auf dem Schulhof. Nach wie vor nicht, und ich finde das ganz dramatisch. Das ist auch nicht zum Glück nicht weltweit so. Es gibt andere Kulturen, in denen das tatsächlich sehr viel anders gesehen wird, wo das sehr ausgeglichen ist und das einfach als Sport, als fantastischer, faszinierender, schöner Sport, der sehr, sehr anstrengend sein kann, gesehen wird. Ähnlich wie Fußball.
Was ist denn die Rolle der Väter in diesem ganzen Gefüge? Auch vielleicht Stichwort toxische Männlichkeit?
Also Eltern sind Vorbilder. Jede Person, mit der man interagiert, ist zu einem gewissen Teil ein Modell, ein Rollenmodell. Und wenn jetzt ein Vater eine sehr männliche Person ist, vielleicht auch eine sehr männliche und auch geschlechtsunterscheidende Sichtweise hat, dann wird das natürlich transportiert, genauso wie wenn ein Vater eine andere Weltsicht dem Kind versucht zu vermitteln. Und entsprechend ist, wir haben vorhin über die Erwartungen gesprochen, warum Familien, die versuchen, die Geschlechtsunterschiede möglichst gering zu halten, keine Stereotypen vermitteln, dann kann das natürlich schon innerhalb der Familie, können unterschiedliche Sichtweisen transportiert werden, vielleicht auch zum Teil aufeinanderprallen. Und es können Erwartungen an die Kinder geschürt werden oder vermittelt werden, die der Identität des Kindes möglicherweise nicht gerecht werden. Also dass gesagt wird, du darfst keine Gefühle zeigen, also was ja so in dieser mit dem Begriff der toxischen Männlichkeit transportiert wird. Du darfst keine Gefühle zeigen, du darfst nicht weinen, du musst hart sein, du musst dominant sein, stark. Vielleicht mag das Kind das von seiner Persönlichkeit einfach gar nicht so sein, weil es ein schüchternes, offenes, freundliches Wesen hat, wo das überhaupt nicht passt. Und dann führt es zu Konflikten führen, die für das Kind nicht ganz einfach ist. Man spielt dann eine Rolle, man weiß, wenn ich anders bin, dann kriege ich Ärger zu Hause, muss ein Rollenbild ausfüllen, was mir gar nicht passt. Wenn man das dann weiterspinnt in Bezug auf die Entwicklung der eigenen Identität, in Bezug auf ganz viele verschiedene Themen, dann ist es eigentlich so, dass bei der Entwicklung der Identität, also was im Jugendalter sehr wichtig wird, ja, das sich Erarbeiten der eigenen Identität ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also es muss mir möglich sein, dass ich selbst herausfinde, was passt für mich. Da darf ich auch ausprobieren, ich darf mal zu der einen Gruppe, vielleicht mal Fußball spielen, merke ich, das passt mir nicht. Vielleicht gehe ich mal zum Tanzen, passt mir nicht. Ich probiere Dinge aus, erarbeite mir das, laufe vielleicht auch mal in eine Wand oder in eine Sackgasse und komme dann als Erwachsener, als junger Erwachsener raus und sage, okay, das habe ich ausprobiert, darauf lege ich mich fest. Und es gibt andere Formen der Identität, wo man davon ausgeht, die sich so definieren, dass man vielleicht Identität übernimmt. Dass man, die Eltern haben einen bestimmten Beruf gewählt. Ich wähle diesen Beruf, ohne zu hinterfragen, ob das Richtige für mich ist. Und das kann gut gehen, weil man sowohl sozial als auch biologisch die gleichen Voraussetzungen hat wie die Eltern. Das kann aber auch schlecht oder nicht so gut ausgehen, weil man einfach von der Persönlichkeit, von den Interessen anders drauf ist. Und deswegen ist dieses Erarbeiten braucht natürlich dann eben auch von den Eltern eine gewisse Entspanntheit oder auch sich zurückziehen, dass man dem Kind und dem Jugendlichen auch diesen Platz gewährt und nicht einfach sämtliche Versuche in eine bestimmte Richtung sich zu entwickeln und auszuprobieren, zum Beispiel durch das Transportieren von Ballett, das ist nur was für Mädchen, du gehst mir nicht ins Ballett oder ich zahle dir die Ballettstunden nicht. Ja, man hat ja da verschiedene Hebel als Eltern zur Verfügung, dass dadurch das eben ausgebremst wird und die Möglichkeit genommen wird, das sich selbst die eigene Identität zu erarbeiten. Das ist jetzt, Geschlecht ist eine, sexuelle Identität ist eine andere. Ja? Wenn davon ausgegangen wird, dass Homosexualität zum Beispiel etwas des Teufels ist, dann werde ich mich als Kind schwerer tun, mich dem zu öffnen, als wenn die Eltern davon das transportieren, dass es schlussendlich eine Skala ist, der von Mann zu Frau, was nicht einfach zwei Pole, wo man nicht einfach von zwei Polen ausgehen kann, sondern die eben einen Verlauf hat, wo man sich irgendwo drauf findet.
Moritz, wenn ich dir richtig zugehört habe, hast du zwei Mädchen und dann den Jungen. Genau. Um nochmals auf die Spielzeuge zurückzukommen, Puppen und Spielzeugautos, also war bei euch im Haushalt ja eine Zeit lang waren nur Mädchen da, genau. Wie habt ihr das gehandhabt mit zu der Zeit, als ihr vielleicht die Spielzeuge auch gekauft und zur Verfügung gestellt habt? Habt ihr ganz bewusst den Mädchen die ganze Palette gegeben? Der Junge hatte ja danach bestimmt, ich sage jetzt mal, ein paar Puppen zur Verfügung, wenn er die wollte. Wie habt ihr das gemacht und wo siehst du ganz klar auch die Vorteile oder warum sagst du, macht das Sinn, einem Kind eine breite Palette zur Verfügung zu stellen?
Also eine vielfältige Umgebung zu schaffen für ein Kind ist grundsätzlich gut. Wenn man einschränkt, wir spielen nur mit Autos, dann hat man diese vielfältige Umgebung zu einem gewissen Teil eingeschränkt. Und insofern ist es durchaus sinnvoll, dem Kind einfach die Möglichkeiten zu geben, auch auszuwählen. Ja, also Kinder haben auch Interessen und diese Interessen haben, wie ich vorhin gesagt habe, auch eine biologische Grundlage. Und wenn ich aber jetzt einfach nur dafür sorge, dass das eine oder das andere zur Verfügung steht, dann habe ich die Auswahlmöglichkeit eingeschränkt. Also wir haben das sehr pragmatisch angesehen. Also wir haben natürlich rosa Spielzeug gehabt für die beiden Mädels, auch weil sie es einfach haben wollten, auch weil sie es so geschenkt bekommen haben, auch weil es zum Beispiel so kleine Kinderbuggies, wo man die Puppe reinsetzt, quasi nur in rosa gibt. Ja, da hatten wir ein oder zwei von, die Kinder haben gelernt, Fahrrad zu fahren auf einem rosa Lilifee-Fahrrad. Und wir haben das dann aber pragmatisch einfach so weitergezogen und Gustav, der Kleine, hat mit diesen Kinderwagen gespielt, fand es großartig. Ja, das ist die Kombination Kinderwagen mit Puppe und Auto in einem und hat die Farbe, hat keine Rolle gespielt. Er hat auf dem rosa Lilifee-Fahrrad ist er gefahren. Und hat damit Fahrradfahren gelernt. Sein Cousin, sein Kleiner, dem haben wir das weiter vererbt, hat auch auf dem rosa Lilifee-Fahrrad Fahrradfahren gelernt. Nur deswegen, weil man denkt, wie werden die Kinder angeschaut, haben wir das nicht gemacht. Es gibt eine Familie im Dorf, die haben die gleiche Kombination, zwei ältere Mädchen und einen jüngeren Jungen. Die haben auch ein rosa Lilifee-Fahrrad gehabt. Da hat auch der Kleine mit diesem rosa Lilifee-Fahrrad ist er durch das Dorf gefahren. Automatisch, wenn die Kinder dann älter werden, kriegen sie diesen vielfältigen Input. Und irgendwann war klar, das lila Fahrrad, was ein bisschen größer war, das war nicht mehr so gut. Beziehungsweise war weiß mit lila Elementen drauf und er hat dann darum gebeten, doch ob wir nicht das abkleben können. Und wir haben dann einfach die lila Schutzbleche mit blauer Folie überklebt und dann war das gut. Aber das war dann so der Wunsch, der von unserem Sohn an uns herangetragen wurde, dass er das gerne hätte, weil dann so diese Geschlechtsidentität sich entwickelt und auch die Rückmeldung dann halt im Kindergarten kommt, was fährst denn du für ein Fahrrad? Das kann man kritisieren, ja, finde ich eigentlich nicht gut, diese Rückmeldung, aber sie kommt. Und dann muss man ja auch dafür sorgen, dass das Kind nicht ständig gehänselt und dann möglicherweise gemobbt wird und muss dann, auch wenn man selbst eine andere Sichtweise hat, dann auch diese Sichtweise auch wieder mit einem gewissen Pragmatismus halt übernehmen und schauen, dass das Kind am Ende keinen Schaden davon trägt. Nur weil man als Eltern möchte, dass man halt auch mit dem rosa Fahrrad durch die Gegend fährt. Das sind so die eigene, und dann, das ist dieses Kompromiss eingehen. Man muss die eigene Sichtweise, kann man ja transportieren und den Kindern vermitteln und trotzdem muss man auf die andere Sichtweise auch reagieren. Das nicht gutheißen, sondern einfach dafür sorgen, dass es den Kindern nicht schadet.
Hier würde mich noch interessieren, hast du dann, also kannst du einem Kindergartenkind das dann auch erklären? Wie sind die da eben entwicklungspsychologisch dann schon so weit, das zu verstehen, dass man sagen kann, schau, eigentlich ist es kein Grund, jetzt darüber zu lachen, wenn du mit einem rosa Fahrrad fährst. Es fährt genau gleich gut und spielt überhaupt keine Rolle. Aber gerne kleben wir es um, wenn es dir damit besser geht. Oder wie macht man das? Oder klebt man es dann einfach um und nimmt das so zur Kenntnis? Oder?
Das ist ganz interessant. Also mit Kindern kann man sehr früh über viele Dinge sprechen. Und das Spannende ist, wenn man über Geschlechtsunterschiede und auch über Geschlechtsdiskrimination spricht mit Kindern, auch schon so im Kindergarten, frühes Schulalter, und sagt, die Anna wollte eigentlich mit Fußball spielen, aber die Jungs haben gesagt, nein, Anna, du darfst nicht mit Fußball spielen, weil du bist ein Mädchen. Ja, man stellt diese Geschichte dar und dann wird von allen gesagt, das ist unfair, das darf nicht sein, nur weil sie ein Mädchen ist, darf sie doch nicht mit Fußball, darf sie doch nicht ausgeschlossen werden. Und umgekehrt auch, also der Peter, der wollte in der Puppenecke spielen und die Mädchen haben ihn ausgeschlossen, weil die Jungs machen das nicht. Nein, das darf man nicht, wenn der das möchte, dann soll der da spielen dürfen. Interessant ist aber, dass in dem gleichen Alter die Kinder das eben trotzdem machen. Das findet man ganz oft, das ist, wird in Bezug auf die sogenannten exekutiven Funktionen oder Selbstkontrolle, also die heißen und die kalten exekutiven Funktionen beschrieben. Die kalten ist so eine rationale Sicht auf die Welt. Man kann ohne selbst involviert sein zu sagen, so ist es richtig und so ist es falsch. Wenn man aber selbst in so eine Art, wenn so die heißen Funktionen dazukommen, also motivationale Aspekte, vielleicht auch Emotionen, dann wird es oft so, dass das, was man eigentlich kalt kann, wie vergessen wird. Und dass das dann erst im Laufe der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter und auch da noch nicht immer perfekt sich ausbildet. Also man kann darüber sprechen, es ist bewusst, es gibt die Unterschiede, es gibt die Stereotypen und trotzdem wird danach gehandelt.
Es ist spannend, wir kommen immer wieder auf das Rosa und Blau zu sprechen. Ich habe mich informiert, das waren Farben, die bis ins 19. Jahrhundert ganz klar beiden Geschlechtern zugeordnet wurden. Also diese Unterscheidung hat erst im 20. Jahrhundert eingesetzt. Das war die Zeit, als dann dieses Gender-Marketing auch so aufkam. Ist auch eine unfassbar florierende Industrie. Man kann irgendwie alles zweimal verkaufen, wenn man eben unterschiedliche Geschlechter hat. Wir sind alle auch in dieser Zeit geboren und wurden auch so geprägt. Jetzt würde es mich wundernehmen, wenn wir schon so geprägt sind, wo gibst du Tipps, wie man ansetzen kann, um eben bei sich selbst anzufangen? Also ich glaube, da läuft einfach auch ganz viel unbewusst ab und man merkt gar nicht, dass man auch wieder auf diese Mühle spricht.
Ja, das ist schwierig, weil quasi so viel eben vorgegeben wird. Es gibt diesen im Englischen The Blue Aisle und The Pink Aisle in den Spielwarenläden, wo die farblich markieren, hier sollen die Mädchen hin und hier sollen die Jungs hin. Und dramatisch wird es dann, wenn die tollen Lego-Sachen im Jungs-Gang sind und die Mädchen da quasi sagen, nein, das ist ja der Jungs-Gang, das ist nichts für mich. Es gibt ja so verschiedene Formen, wo man sich darüber streiten kann, ist das gut oder nicht. Lego hat diese verschiedenen Programme, Lego Friends zum Beispiel oder Lego Elves, also ein bisschen mädchenorientierte Themen, die sie auch so ein bisschen rosa einfärben. Und trotzdem ist es Lego, also eigentlich was sehr ingenieurstechnisches, ein sehr technisches Spielzeug, sodass sie versuchen, die Mädchenthemen in die technische Welt einzubauen. Diese kleinen Wägelchen sind auch ja quasi der Versuch, das zu kombinieren. Also am Ende ist es, glaube ich, werden Werte zu Hause transportiert. Über das, was in der Umwelt transportiert wird, da haben wir als Eltern relativ wenig Einfluss. Wir können versuchen, halt das unseren Kindern weiterzugeben, dass die das dann ihren Kindern weitergeben und dass so versucht wird, die Gesellschaft ganz langsam zu verändern. Wir werden die Spielzeugläden, wir können sie natürlich boykottieren, ist dem Kind auch nicht geholfen, weil dann kriegt es das Spielzeug halt von anderen. Man kann versuchen, die Omas darauf hinzuweisen, doch sich zu überlegen, nicht ein Holzspielzeug zu nehmen oder ein Spielzeug, oder auch mal das zu durchbrechen und dem Mädchen einfach ein Star Wars Raumschiff aus Lego zu schenken. Und das einfach zu besprechen, auch in der Umgebung, in der man sich befindet. Und einfach diese Stereotype möglichst gering zu halten, zu sagen, wenn, und auf die Kinder zu hören, wenn mein Sohn mit einer Puppe spielen möchte, dann soll er mit einer Puppe spielen. Und dann soll ich das weder sagen, nee, das gehört sich eigentlich nicht, oder auch, ach, das ist ja toll, du möchtest mit einer Puppe spielen. Also alleine schon diese Überraschung zeigt ja auch wieder, das ist irgendwie gar nicht das, was ich erwartet habe, sondern wenn er das möchte, dann soll er das tun. Fertig. Wenn meine Tochter Fußball spielen möchte, dann soll sie das tun. Wenn sie nicht Fußball spielen möchte, weil sie darauf keinen Bock hat, ist das auch okay. Ja, ich habe selber Fußball gespielt. Keines meiner Kinder spielt Fußball. Das bricht mir manchmal das Herz. Aber es ist auch okay, wenn sie das nicht wollen, dann ist das okay. Also ich finde immer, als Eltern müssen wir sehr darauf achten, dass wir nicht versuchen, das Leben unserer Kinder vorzudefinieren. Unsere Kinder sollen zu selbstständig denkenden, eigenständig handelnden Menschen werden. Wie sollen sie das werden, wenn wir ihnen alles vorkauen und wenn wir ihnen sagen, das musst du aber so machen und das gehört sich nicht. Es gibt genug Regeln, ja, die wir haben, aber in diesem Bereich zum Beispiel ist eine große Flexibilität und die Kinder sollen sich entfalten können nach ihren eigenen Wünschen. Irgendwann ziehen sie aus und irgendwann ist die Kontrolle sowieso weg. Und dann ist es doch besser so, wir bereiten sie darauf vor, dass sie möglichst früh schon selbstständig denkend sind und handelnd, als dass sie dann auf die Welt kommen und sagen, ups, ohne meine Mama, ohne meinen Papa geht ja gar nichts.
Ja, ich glaube, es hört sich einfacher an, als es ist. Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann nicke ich da eifrig mit und dann denke ich mal, ja, ist gar nicht so einfach, die da einfach immer so machen zu lassen und nicht die eigenen Erwartungen und Wünsche auf sie zu projizieren. Da braucht es doch immer wieder eine große Portion Selbstreflexion und ja, innehalten und sagen, gut, das ist jetzt meine Meinung und das darf auch anders passieren, genau.
Das Spannende, vielleicht wenn ich da noch kurz einhaken darf, weil wir am Anfang ja kurz auch über die Entwicklungspsychologie oder Entwicklung an sich gesprochen haben. Das, was es für Eltern auch noch schwierig macht, insgesamt, gar nicht nur in Bezug auf diese Frage, über die wir uns jetzt hier unterhalten, ist, dass das Kind sich ja ständig verändert. Ja, es wird größer, es wird unabhängiger, es entwickelt sich kognitiv, motorisch in Bezug auf Wünsche, Interessen, Schlafenszeiten, Essensvorlieben. Und das wahnsinnig Schwierige für uns Eltern ist, dass wir nicht einfach die gleichen bleiben können und die gleichen Regeln bei einem 5- und bei einem 15-jährigen Kind anwenden können, die gleichen Diskussionen führen, die gleichen, vielleicht auch so, du machst das jetzt, sonst gibt es keine Schokolade, das funktioniert und funktioniert dann eben nicht. Und das ist eine große Entwicklungsaufgabe für Eltern, sich mit den Kindern mitzuentwickeln, mit ihren Interessen mitzuentwickeln und auch zu lernen, loszulassen und genau in Bezug auf Geschlechtsidentität, in Bezug auf Präferenzen, muss man vielleicht einfach sagen, an der einen oder anderen Stelle, das Kind ist jetzt einfach anders als ich und das ist gut, das ist eine andere Person und ich lasse das auch zu. Und als Eltern hat man aber so diesen Wunsch nach Kontrolle, ja, es ist auch nach Erfüllung, also ich möchte ja einen Beitrag leisten zur Entwicklung meines Kindes. Und wenn das schief geht mit der Entwicklung, dann bezieht man das auf sich selbst. Kann man natürlich tun zum gewissen Teil, aber zum gewissen Teil auch nicht. Und wenn es gut geht, kann man auch nicht einfach sagen, mein Kind hat jetzt das Studium erfolgreich absolviert, was war ich für ein guter Vater, sondern das Kind hat, glaube ich, sehr viel dafür selbst gearbeitet. Und ich kann ihm den Weg ebnen, ja, indem man so Grundlagen schafft, dass das Kind Selbstvertrauen, Vertrauen ins Elternhaus hat, aber eben auch frei schwimmen kann und gelernt hat, auch Probleme selbst zu lösen, ohne dass die Eltern immer sofort da sind und den doppelten Boden installieren.
Ich merke, wir machen dann vielleicht nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Elternsein. Ja. Genau. Das sprengt aber jetzt den Rahmen dieses Podcastes. Du hast gesagt, eben der Einfluss der Eltern als Vorbilder, als sehr wahrscheinlich erste, wichtigste Bezugspersonen ist enorm wichtig, wenn es um die Prägung der Geschlechterrollen geht, diesen Freiraum auch zu lassen, dass die Kinder sich selber entdecken können und ihre Rolle finden können. Jetzt hast du aber vielleicht einen Wunsch an andere Institutionen. Wir denken da an Kindergärten, Schulen, Kindertagesstätten. Oder findest du es alles gut, so wie es ist? Es muss sich nichts ändern.
Nein, also ganz im Gegenteil. Es sind noch viel zu viel von diesen Geschlechtsstereotypen und auch geschlechtsdiskriminierenden Stereotypen im Raum, die weitergegeben werden aufgrund von kruden oder auch nachvollziehbaren Aspekten, dass einfach gewisse Kulturen stärker und gewisse Kulturen vielleicht weniger stark in diesen Stereotypen verhaftet sind. Es ist, was ich wichtig finde, ist, dass man das ständig hinterfragt. Ja, wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft und man kann sich fragen, ja, ist es tatsächlich so, dass Frauen weniger wertvoll sind als Männer in der Gesellschaft? Ja, und dann soll mir jemand einen guten Grund dafür bringen, dass das tatsächlich so ist. Ich habe bis jetzt noch keinen gehört. Und insofern muss man das vielleicht einfach, dieses ständige Hinterfragen, ist ganz, ganz wichtig. Und das muss früh beginnen, das muss zu Hause beginnen, das muss in der Schule muss das thematisiert werden. Und aus verschiedenen Perspektiven. Ich finde es nicht gut, einfach zu sagen, Geschlechtsstereotype, das ist ein soziales Phänomen. Genauso wie ich es nicht gut finde, wenn man nur sagt, Männer und Frauen sind halt biologisch unterschiedlich, Frauen haben kleineres Gehirn, ja, da sieht man es, Frauen sind kleiner, sind weniger leistungsfähig in Bezug auf ihre körperliche Aktivität, da sieht man es ja. Ja, natürlich ist das so, Frauen haben ein kleineres Gehirn als Männer, Frauen sind kleiner, aber die Gehirngröße spielt da überhaupt keine Rolle, sondern die Gehirngröße muss man so in einem ganzen Tierreicher im Vergleich immer in Bezug auf die Körpergröße stellen, weil zum Beispiel das Gehirn eines Blauwals sehr viel größer ist als das eines Menschen. Inwiefern die viel schlauer sind als wir Menschen, kann man sich fragen, aber man kann davon ausgehen, dass im Vergleich zur Körpergröße das eben dann doch eben wieder proportional sehr viel kleiner ist. Also das Reflektieren, das Hinterfragen, das auch in den Schulunterricht mit einbeziehen und überlegen, Lehrpersonen schulen, Kindergartenlehrpersonen schulen, eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Man macht das, weil man so die Erfahrung, den ganzen Erfahrungsschatz auch als Lehrperson mitbringt. Ist das nicht einfach, aber ich glaube, das immer wieder thematisieren und immer wieder auch die Kinder dazu anregen, kritisch zu hinterfragen, was wir hier machen. Warum sind Jungs besser in Mathe als Mädchen? Diskutieren wir das doch mal. Gibt es einen guten Grund dafür? Wahrscheinlich nicht. Und insofern, wäre mein Wunsch. Also überhaupt nicht da zu sagen, so wie es ist, ist es gut. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Zumindest hier in Mitteleuropa. Ich glaube, das ist weltweit gesehen, gibt es durchaus, ja, wenn man jetzt Afghanistan betrachtet, auch leider Gottes immer wieder Rückschritte. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, auf einem guten, aufgeklärten Weg in die richtige Richtung.
Und wir möchten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch immer konkrete Tipps an die Hand geben. Wenn sich jetzt jemand mit diesem Thema noch etwas genauer befassen möchte und vielleicht auch nicht jetzt auf einem super akademischen Level, gibt es da ein Buch oder Quellen, wo du empfehlen kannst, wo man mal reinlesen, hören, sehen kann, die einem weiterhelfen, diesen Reflexionsprozess auch selber durchzumachen oder ja, was man im Alltag vielleicht mal anders machen könnte?
Ich kenne jetzt kein Buch, wo ich einfach sagen würde, das ist, das beschäftigt sich damit, außer dass ich sagen kann, wir sind in einer Gruppe von Autorinnen und Autoren dabei, ein Buch über Kindheit und die verschiedenen Aspekte, Elternschaft, was ist gute Erziehung, was ist eine glückliche Kindheit zu schreiben. Das wird aber erst geplant, ist Veröffentlichung nächstes Jahr, aber das würde so eine Quelle sein können, wenn das dann hoffentlich publiziert ist. Ansonsten ist es, glaube ich, insgesamt kann man sich, also diese Selbstreflexion ist ein wichtiger Punkt, eine Entspannung als Eltern, dass man auch eine gewisse Entspanntheit an den Tag legt, insgesamt in Bezug auf die Erziehung, ist ein wichtiger Punkt. Aber jetzt einfach zu sagen, lest das und das heilt alles, das kann ich leider noch nicht. Und auch wahrscheinlich, wenn es denn soweit ist, irgendwann wird auch das nicht die Welt heilen von allen Krankheiten, die wir haben. Aber es gibt vielleicht einen kleinen Schub in eine, wie wir glauben, richtige Richtung.
Und in diesem Buch werden dann auch deine Kinder interviewt, quasi als Überprüfung, was du da geschrieben hast.
Das können wir nachher dann machen. Sie würden sich wahrscheinlich, so wie pubertierende Kinder sind, erstmal dagegen stellen, sagen, so ist das nicht. Oder vielleicht auch eher so, hast du das aber nie gemacht zu Hause, weil dann doch das Theoretische sich von dem Praktischen sehr stark unterscheiden kann. Als Entwicklungspsychologe werde ich ständig gefragt, ja, das ist doch toll, du hast dieses ganze Wissen, das fließt doch dann auch in deine Erziehung ein. Ja, tut es, ich würde nicht sagen, das tut es überhaupt nicht, aber es gibt Situationen, wo mir dieses ganze Wissen überhaupt nichts nützt. Und wo ich da stehe wie der Ochs vorm Berg und nicht mehr weiß, was man in einer Situation wie dieser jetzt noch tun soll.
Also eigentlich auch eine erfreuende Nachricht für all diejenigen, die nicht ganz so viel Wissen haben, dass das eben auch nicht die Lösung aller Probleme ist, sondern vielleicht diese Entspanntheit und Gelassenheit und sich einfach auf dieses Kind auch einlassen, oftmals hilfreich ist. Moritz, wir kommen langsam zum Schluss. Unsere letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Und zwar ist es unser Ziel ja mit unserer Plattform Women's Guide, Frauen zu inspirieren, ihren Lebensweg zu gestalten, zu gehen, so wie sie das für richtig halten. Und wir fragen deshalb unsere Interviewpartnerinnen und Partner immer, ob es jemanden gibt, der sie in ihrem Leben geprägt hat, inspiriert hat, eine Person, muss auch nicht eine Person sein, kann auch ein Werk oder irgendwas sein, genau. Gibt es irgendwas, das dich so geprägt hat?
Ich finde das eine spannende Frage, habe das dann versucht zu reflektieren und festgestellt, es gibt nicht die eine Person, die mich inspiriert hat, aber es gibt Eigenschaften und die wiederum kann ich verknüpfen an Personen. Zum Beispiel finde ich jetzt aus meiner Perspektive als Wissenschaftler, aber auch es geht weit über die Wissenschaft auch hinaus in der Kommunikation insgesamt, wichtig, dass man in der Lage ist, angepasst zu kommunizieren, mit wem man gerade sich unterhält und insbesondere gerade in der Wissenschaft komplexe Sachverhalte verständlich und einfach auszudrücken. Und da hat über die letzten Jahre, habe ich fasziniert, dem Podcast im NDR Christian Drosten zugehört, der das in unbeschreiblich guter Weise kann. Wo ich für mich auch denke, das ist schön, das ist eine wahnsinnig wichtige Kompetenz, das zu können. Eine weitere Eigenschaft, die für mich auch zunehmend wichtig wird, auch so, wenn es im Job immer mehr Aufgaben sind, die man zu bewältigen hat, ist, dass man auch in einer sehr undurchschaubaren, wilden, stürmischen Situation Ruhe bewahrt und reflektiert, zurücksteht und versucht, sich zu überlegen, was mache ich. Und da ist ein walisischer Bariton, Bryn Terfel, der unglaublich, also wahrscheinlich der aktuell beste Bariton auf der Welt, der auf der Bühne steht und eine unfassbare Ruhe ausstrahlt. Alleine schon wegen seiner tiefen Stimme, aber nicht nur. Er ist einfach da und wie ein Fels in einer Brandung steht er da. Wahnsinnig. Eine andere Eigenschaft, die ich wahnsinnig wichtig finde, insbesondere in der Interaktion mit anderen Menschen, wenn man zum Beispiel eine Gruppe leitet, ist, dass man eine Atmosphäre schafft, in der die zwar klar ist, wo jeder arbeitet und die Arbeit ernst nimmt und trotzdem die von viel Wohlwollen geprägt ist, sodass man zum Beispiel bei einem Projekt wirklich sich voll und ganz in dieses Projekt hineingibt. Da habe ich jetzt über die Sendung Wir werden groß, die jedes Jahr in Vox ausgestrahlt wird. Die Produzentin Iris Bettrei der Firma Saga Media in Köln, die schafft es, eine Atmosphäre zu schaffen, wo alle ihr letztes Hemd für diese Produktion geben würden, weil sie so viel Wertschätzung erfahren. Und vielleicht der letzte, das muss auch noch sein, diese Leidenschaft, also dein letztes Hemd wirklich zu geben und sich zu zerreißen für etwas, für seine Familie, für ein Projekt, das ist auch etwas, was ich wahnsinnig wichtig finde, einfach auch quasi im Hier und Jetzt vollständig aufzugeben. Da gibt es viele, aber einer, der für mich da ein besonderes Vorbild ist, ist Elvis in seiner Konzertreihe, die er in Las Vegas hatte, wo er auf der Bühne wirklich einfach das Letzte aus sich herausholt. Das sind so also Eigenschaften, die Eigenschaften sind wichtiger, aber ich kann sie ganz gut mit Personen in Verknüpfung bringen. Und das sind so vier Eigenschaften, wahrscheinlich könnte man die Liste unendlich erweitern, aber vier Eigenschaften, die ich wichtig finde und mit vier Personen verknüpfen kann.
Ganz herzlichen Dank, lieber Moritz, für das leidenschaftliche, wohlwollende und ganz einfach kommunizierte, also diese einfach kommunizierten Worte des trotzdem komplexen Sachverhaltes, würde ich sagen. Wir haben das Interview sehr geschätzt, wir haben viel gelernt, nehmen viel mit für uns und sicher auch für unsere Zuhörerinnen. Wir freuen uns auf das Buch nächstes Jahr und werden das dann bestimmt auch lesen. Und wünschen dir weiterhin alles Gute und hoffen, in Kontakt zu bleiben.
Ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr angenehme Gespräch. Schön, dass diese Punkte gleich umgesetzt wurden und aufgegriffen wurden. Hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich dann auch, das Ganze zu hören. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke auch von meiner Seite. War wirklich sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst. Für dein Feedback auf der E-Mail-Adresse info@womensguide.ch oder via unseren Social-Media-Kanälen freuen wir uns wie immer. Und in diesem Sinne, stay inspired and connected.